Kurz vor Weihnachten fahren wir gedanklich in die Alpen, aber wir haben noch eine andere Überraschung und jetzt geht's wieder los mit Quotenmeter FM. Hier ist wieder Quotenmeter FM mit meiner Wenigkeit Fabian Riedner und ich habe mir einen Gast eingeladen und der heißt Mario Thunert. Hallo.
Hallo Fabian, ich friere mir hier gerade aber alles ab, also ich kann heute nicht meine volle Leistung abrufen.
Ja, weißt du, ich war hier heute richtig hungrig und ich habe deswegen richtig was gegessen und jetzt ist mir so ein bisschen schlecht, deswegen kann ich nicht meine ganze Wut so heute so wirklich rauslassen.
Aber ich habe hast du dir einen Reh geschossen?
Nein, ich habe mir keinen Reh geschossen. Ich war tatsächlich nur kurz vorne ums Eck beim Laden, wo man sich was holt, wenn man Hunger hat. Ich habe auch keine Jagdlizenz. Das Einzige, was ich schießen kann, sind spitze Überschriften.
Frauen, nein.
Wir müssen hier gleichberechtigt sein. Wenn wir sagen, ich könnte Frauen schießen, dann bitte auch alle Männer und vielleicht die ungeschlechtlichen Menschen heutzutage auch. Obwohl ich nicht weiß, wie das funktioniert. Ich habe mir eine Sendung angeguckt.
Ja, vielleicht probierst du es mal aus.
Also, warum nicht? Wer weiß. Warum nicht? Also zumindest mal Leute kennenlernen. Ich habe mir eine Fernsehsendung angeguckt. Da ist mir, wie mein Vater sagen würde, das Messer in der Hose aufgegangen.
Jetzt ist das jetzt schon wieder eine versaute Anspielung? Oder, nee. Oder sprichst du wirklich von deinem Schweizer Taschenmesser, weißt du?
Nein, ich rede davon. Ich bin ein längerer Verfolger von Linda Zawakis und die hat letztes Jahr eine komische Sendung gemacht, ProSieben Thema. Und da ging es zum Beispiel darum.
Für merkwürdige Sendung, die da immer läuft.
Ja, da ging es dann. Da ging es damals. Was hat sie denn damals für ein Thema gemacht?
Ich glaube, mit Waffen und
KI,
so. Irgendwie,
mit KI. Das
ach so.
KI. Und KI? Da habe ich dann auch, ja, erst kam KI letztes Jahr, nicht vor ein paar Wochen.
Ah.
Und du meinst aber dann vor wenigen Wochen Linda Zawakis Under Attack und jetzt kam Linda Zawakis Dümmer Deutschland. Raus aus der Bildungskrise und ich habe zu dir gesagt, ich gucke mir das an, nachdem, jetzt hat schon wieder die Produktionsfirma gewechselt, erst hat ProSieben ja Zawakis und Oppenhövel hergestellt, dann hat irgendwie, glaube ich, die Firma von Thilo Mischke, die PP2 hat, glaube ich, auch ein paar Dokumentationen von
Zawakis
gemacht. Ja, und jetzt eben Dümmer Deutschland. Ich habe mir das angeguckt. Ich
vielleicht
noch
war die andere Produktionsfirma zu
dumm. Nein. Ja, ich glaube einfach, Linda Zawakis hat keinen Bock auf die ganzen Scheiße, muss ich sagen. Es tut mir jetzt mal so leid, das hart zu sagen, aber die waren zum Beispiel, hat sie eine Doppelstunde Vertretungslehrerin gespielt. Daraus hat man gefühlt drei Minuten zusammengeschnitten. Dann war sie in Singapur. Und hat sich da angeguckt, wie da kleine Kinder trainiert werden und dann war sie wiederum in Deutschland und hat dann mit ein paar deutschen Frauen und auch Männern, die schon das Abitur oder die Schule hinter sich hatten, hat sie so random Fragen aus dem PISA-Test gemacht und habe mir gedacht, warum macht man so eine verdammte, es tut mir leid, ich möchte es nicht aussprechen, aber so eine schlechte Dokumentation, da muss man wirklich mal sagen, ja, also ich kenne halt einfach ein paar Lehrer und Lehrerinnen und da ist es ganz, ganz einfach. Wo sind die klugen Leute, die klugen Kinder, ja? Wenn ich zum Beispiel halt einfach sehe, dass jedes Kind von Lehrern und Lehrerinnen schon in der Grundschule das einmal eins kann oder das Alphabet, ja, dann sind die einfach im Vorteil und ich kenne auch Leute.
Ja, das sollte man in der Grundschule lernen, ja.
Nein, in der Vorschule.
Ach, in der Vorschule. Ja, gut,
die dann kommen schon haben bestimmte vor der Schule kommen
einen Vorteil gegenüber anderen, ja. Das kann sein.
Und dann geht es noch weiter, beispielsweise, dann, wenn du auf dem Gymnasium bist oder auf der Realschule und deine Eltern können dir nicht bei der Hausaufgabe helfen, ist halt auch scheiße.
Aber jetzt sag doch mal zu Linda Zervakis. Du hast jetzt zwei Eindrücke gesagt, die du mir aber inhaltlich noch mal ein bisschen mehr begründen müsstest für jemanden, der das nicht gesehen hat. Erstens, warum du das so empfunden hast, dass Linda Zervakis keinen Bock drauf hatte. Also dieser Eindruck muss ja durch irgendwas bei dir entstanden sein. Und warum du fandst, dass das inhaltlich praktisch nicht für dich ansprechend war oder warum du sagst, dass das kein gutes Thema war.
Ich glaube, als Mutter, wie sie auch dort mehrfach gesagt hat, würde sie vielleicht bessere Fragen stellen, was sie definitiv, also sie hat keine guten Fragen gestellt und es ging auch immer so am Thema vorbei. Also wir brauchen für Schüler keine tollen iPad-Klassen oder sonst irgendwas. Die Schüler müssen früh und ordentlich gefördert werden. Und da ist es halt wichtig, schnell schreiben zu lernen, die Sprache zu verstehen, rechnen zu können, die Grundrechenarten, dass du halt zum Beispiel, dass du durch einen Supermarkt gehst, wie ich zum Beispiel, und geh einkaufen und ich kann dir auf den Euro genau sagen, wie viel ich ausgebe. Also ich bin da nicht überrascht.
Okay, ja gut.
Also ein bisschen Kopfrechenmethoden und dann weißt du ungefähr, du bist jetzt bei 34 Euro, dann bist du vielleicht bei 36 oder bei 32, aber ich kaufe nicht beim Aldi oder beim Rewe ein und stehe dann vor der Kasse und sage, oh nee, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
Das freut mich für dich, aber ich finde, ein iPad sollte schon heutzutage zur Grundausstattung durchaus gehören.
Für was? Warum? Nee, für was? Für was?
Ja, einfach für ein digitales Learning, für ein digitales.
Ja, aber das bringt doch überhaupt gar keine Vorteile.
Doch, natürlich. Ich meine, das ist eines der wichtigsten Endgeräte, die wir aktuell haben. Ich finde, dass wenn nun mal die Welt immer digitaler wird, das ist halt eine Entwicklung, die kannst du gut finden, die kannst du schlecht finden. Ich glaube aber, dass es letztendlich eine Entwicklung sein wird, die sich schon lange in vielen Berufsfeldern durchgesetzt hat. Das heißt, du musst Leute daran führen, damit umzugehen mit diesen Geräten. Deswegen...
Unter 12 ja, braucht kein Kind ein iPad oder ein Handy. Es geht einfach darum, dass es mal
Ich weiß gar nicht, warum man das verteufeln muss. Aber ich meine, es wenn man
Studien.
Ja gut, aber wenn man bewusst, ich finde, das ist einfach, das ist für mich, letztendlich ist das für mich ein Gerät, so eine Art Transportmittel, wo man auch Informationen mit vermitteln kann. Letztendlich ist es für mich, kann man das genauso gut nutzen wie ein Laptop oder sonst irgendwas. Für mich kommt es darauf an, was werden damit für Sachen gemacht, also was werden für Informationen vermittelt und so. Also für mich ist immer das Wichtigste, was macht man damit mit so einem Gerät? Also das ist für mich das Entscheidende und das gehört für mich auch zu einer guten Medienbildung dazu, dass man eben Kindern schon früh in der digitalisierten Welt, so wie wir sie heutzutage haben, ranführt an einen bewussten Umgang mit
ja, sowas. Das macht man. Auch an das ist ja das der nächste Kritikpunkt.
Das ist ja der entscheidende Punkt.
Aber das hat zwar mit der Dokumentation nichts zu tun, das macht man ja auch nicht. Aber worum es mir da halt eigentlich geht... Ja, macht man nicht, sonst würden ja nicht so viele Kinder und auch Jugendliche in diese typischen TikTok-Fallen hineinraten, dass sie im Algorithmus stecken bleiben und den ganzen Tag nur noch darauf gucken.
Ja, deswegen sage ich ja, früh genug damit anfangen. Aber aber du meinst, dass das Linda Zervakis nicht so aufgearbeitet hat, sodass du das als informativ und gewinnbringend. Das
hat ja mit Bildung nichts zu tun, wenn Kinder...
Ja, ich weiß ja nicht, was da stattgefunden hat.
Ja, wenn man eine bildungsferne Klasse besucht in einem Problemviertel, weil die Eltern vielleicht auch kein Deutsch können und die dann einen Aufsatz schreiben sollen, ja, dann muss man das Problem vielleicht mal einfach mal benennen und nicht sagen, oh, war es aber anstrengend für mich als Linda Zervakis. Sondern da muss man dann vielleicht auch mal so um solche Themen geben. Also wenn du zum Beispiel ein Lehrer bist, der jetzt 30 Jahre lang, sag ich mal, eine 5. Klasse Deutsch unterrichtet und dann fällst du mal aus, dann fällt im Schulsystem alles Mögliche zusammen, weil die Lehrer, die haben keinen digitalen Zugriff beispielsweise, also die Ersatzlehrer, um zu sagen, guck mal, hier ist das Blatt, das müsst ihr heute bearbeiten, weil wenn es nicht irgendwie schon irgendwo ausgedruckt liegt, fällt alles beispielsweise im Schulsystem zusammen. Und deswegen sage ich einfach, hier wurden an den falschen Stellen überhaupt Fragen gestellt. Okay. Und wenn man überhaupt Deutschland wieder ein bisschen voranbringen möchte, dann ganz klar, es muss geschrieben werden, es muss gelesen werden, es muss gerechnet werden Und auf diesen Basics baust du auf, und miteinander sprechen ist das Wichtigste. Ich bin zum Beispiel schon immer ein Fan gewesen, zu sagen, Kinders in der 5. Klasse, sprecht über das, was ihr sprechen wollt, und nicht den wirklich langweiligen Schulaustausch nach Bristol. Als ich in der 5. Klasse war, hat mich Bristol einen Scheiß interessiert. England interessiert einfach die Kinder, die 11 sind, überhaupt nicht. Lass die über TikTok reden vielleicht. Da ist es doch gut. Dann sollen die auf Englisch reden, was sie bei TikTok toll finden. Das wäre für mich etwas. Hauptsache, sie lernen die Sprache, die Grammatik.
Okay. Also, Fazit zu Zervakis. Deine Meinung, nicht die richtigen Fragen gestellt und nicht die richtigen Probleme angesprochen.
Genau.
Okay.
Nordend-Film hat da mich stark enttäuscht, obwohl die, bin auf deren Webseite gerade, obwohl sie viele interessante Dokumentationen zum Thema hier auch letzte Woche gestartet. Auslandsjournal-Doku, das globale Business mit Online-Live-Cams.
Was ist das überhaupt für eine Produktionsfirma?
Nordend-Film. Ich würde sagen, ja. Die ist im Norden beheimatet. Und eine der interessantesten Dokumentationen, ZDF-Spur, Bordell in Ferienwohnungen. Da lernt man was fürs Leben.
Waren die auf St. Pauli, auf der Reeperbahn?
Da geht es zum Beispiel darum, dass sie nicht nur zeigen, dass Frauen illegal sich in Wohnungen einmieten, weil es günstiger ist als im Bordell, sondern es geht auch darum, dass eine Gruppe wie Prostituierten sich sogar gegenseitig abhängig machen und sogar dann Geld verdienen, wenn sie gar nicht arbeiten, weil sie unter sich ein Schneeballsystem aufbauen können.
Okay, ich hätte dir jetzt eigentlich tatsächlich noch eine Frage zu dieser Produktionsfirma gestellt, aber weißt du, warum ich es nicht tue? Weil du hast gerade den Punkt von Schneebällen angesprochen, ne? Und ich kann diese Überleitung einfach nicht liegen lassen. Die ist zu gut zum Krimi-Dinner, denn da hat es ja auch geschneit.
Zumindest virtuell im Fernsehen, und ich dachte eigentlich, wir kriegen wieder ein kleines Theaterstück zu sehen, aber man hat eröffnet mit einer richtigen, coolen Autofahrt auf den verschneiten Berg, den es auch so nicht gab.
Oh ja.
Da müssen wir auch keine Geschichten erfinden, die so nicht stimmen.
Ich habe tatsächlich überlegt, haben die das im Schnee gedreht oder nicht? Ich war mir da jetzt gar nicht so sicher. Aber grundsätzlich fand ich den Einspieler, den sie praktisch vorangeschaltet haben beim Krimi-Dinner, fand ich ziemlich gelungen. Den fand ich auch sehr atmosphärisch, ein schönes filmisches Feeling, was sie da vorangeschaltet haben. Hat mir gut gefallen, auch gut gespielt, nuanciert.
Die Frage
gute Dialoge fand ich super.
Die Frage war zum einen, ob man das vielleicht da so ein bisschen übertrieben hatte, weil ich war schon den ganzen Tag geweckt von das Erste und habe dann schon um 10.30 Uhr angefangen mit dem Ski-Weltcup, und dann kam Bob, Freestyle und Skispringen. Also ich war mit Stefanie Müller-Spierer und Tom Bartels im Ohr, war ich da schon den ganzen Tag gewappnet. Ja, und dann eben das Krimi-Dinner, und da fand ich es dann ein bisschen viel. Es ging mit dem Einspielfilm los, dann hat man nach Köln geschalten zum Krimi-Dinner-Publikum. Und dann kam ja eigentlich das Geburtstagsdinner, und da waren ja Axel Prahl und Jan-Josef Liefers, die Tatort, würde ich fast sagen, Könige, Kaiser, Quotenkaiser zumindest. Prahl war Erzähler Harry und Liefers war Butler Maurice. Und dann, damit alle Stricke nicht reißen können, damit junge Leute noch zugucken, Bill Kaulitz war noch Partyplaner Angel.
Genau, ja. Wie fandest du denn diesen Wechsel dann von, du hast es gerade schon mal kurz angesprochen, von diesem filmischen, das wurde dann ja praktisch geschnitten, und dann wurde praktisch geschnitten auf das Studiopublikum, und dann hat ja Jessie Wellmer als Moderatorin praktisch mit dem Publikum im Background die Begrüßung und Anmoderation der Sendung gemacht. Wie fandest du so diesen Wechsel? Weil ich fand das einen ziemlichen Clash so.
Ich fand ihn leider überhaupt nicht gut, denn mir war das dann, wie gesagt, alles zu viel. Wir hatten einen Erzähler, wir hatten einen Butler, danach hatten wir noch Jessie Wellmer als Moderatorin, die dann mit Gästen gesprochen hat. Man hat noch Bill Kaulitz als Partyplaner gehabt. Also warum nicht Erzähler Harry auch kurz und knapp immer was erzählen konnte, während zum Beispiel die Darsteller schon irgendwie am Tisch sitzen oder einfach nur rumstehen. Da denkt man wieder zu verkeilt, dass der Zuschauer innerhalb von 2 Minuten abschalten könnte, wenn sich da nicht genug auf dem Bildschirm bewegt.
Okay, ja, und vielleicht auch tatsächlich, dass man verschiedene Gruppen, also verschiedene Interessensgruppen, aber auch verschiedene Altersgruppen ansprechen wollte und deswegen auch viele bekannte Namen vielleicht auch hat versucht, da reinzubringen, ne, die dann möglichst ja, viele Leute anziehen letztendlich.
Weiß ich nicht.
Könnte ja auch sein, also dass man so ein bisschen Bass generieren das
man,
wollte halt mit diesem
Das hat man mit Sicherheit mit Bill Kaulitz gemacht, aber was ich zum Beispiel, also,
ja.
Oder mit Martina Hill und Max Giermann, die natürlich für die jungen Leute da sind, während Uwe Ochsenknecht immer noch für die Alten das Boot Fans bereitstünden. Aber was ich zum Beispiel auch ein bisschen komisch fand, ich glaube, Axel Prahl hat 2-mal versucht, zu Bill Kaulitz zu schalten, dass der irgendwie was unternimmt und dann war der immer verhindert. War das ein Running Gag oder?
Ja, das war ein Running Gag. Davon gehe ich stark aus, weil, also, ich habe mir die Passagen jetzt im Nachgang, du hattest das schon mal angesprochen, mir gegenüber, nochmal angeguckt. Mir war das jetzt nicht aufgefallen, also, dass es da jetzt irgendwie das so gewesen wäre, dass ich das so wahrgenommen habe, dass da irgendwas nicht funktioniert hat im Ablauf, sondern ich habe es tatsächlich so empfunden, dass Bill diese Szenen gespielt hat, tatsächlich. Und, ja. Also, mich hat er eher positiv überrascht.
Ich glaube aber, dass nicht alle diesen Running Gag verstanden haben.
Okay, das kann sein, das kann nicht sein. Ja, vielleicht muss man auch nicht immer alles verstehen. Es gibt vielleicht auch andere Sachen, die mir gar nicht aufgefallen sind, die ich auch nicht verstanden habe, wahrscheinlich. Ja, also ich fand das aber eigentlich ganz gut, so vom Ansatz her. Also mir hat dafür, dass Bill Kaulitz ja kein ausgebildeter Schauspieler ist, also ich wüsste zum Beispiel nicht, dass er irgendwie auf einer Schauspielschule mal war oder so, hat das eigentlich ziemlich gut gemacht. Also mir ist seine Performance eigentlich ganz gut gefallen. Was ich nochmal sagen kann, ist, dass ich auch fand, dass mir praktisch so dieses Studio also nicht so zugesagt hat und das mich auch wirklich so aus diesem atmosphärischen Vorbau, den ja praktisch dieser filmische Einspieler irgendwie so gebracht hat, so ein bisschen Suspense zu bringen und die Spannung zu erhöhen, dass das dadurch dann praktisch wieder abgefallen ist durch dieses Studio, weil das war dann auch sehr hell wiederum ausgeleuchtet und der Einspieler war ja auch eher so ein bisschen düster, ja. Und dann steht Jesse Wellmer da so in einem orangen Licht und dann sitzen da verschiedene Leute und irgendwie, ich glaube, Henrik Durin oder so, der sitzt dann einfach so auf so einem Stuhl mittendrin, überhaupt gar nicht an dem Tisch, also das hat alles so ein bisschen sehr zusammengewürfelt gewirkt. Und dann gibt es diesen Wechsel auf der Bühne, da gebe ich dir recht, auch so ein bisschen vielleicht einfachere Strukturen noch gewünscht, die dann auch einen smootheren, einen weicheren Übergang geben. Ich hätte mir zum Beispiel echt vorstellen können, dass man einfach aus diesem vorgeklappten Film direkt übergeht, dann zum Beispiel nach Axel Prahl und der dann praktisch das macht, was Jesse Wellmer macht. Oder Axel Prahl und Jesse Wimmer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätte ich mir da gewünscht, dass man da einen anderen Übergang gehabt hätte. Und dann so dieses ganze Geschehen auf der Bühne, wo es ja letztendlich darum ging, dass, wie du gesagt hast, dieser Firmenpatriarch, gespielt von Uwe Ochsenknecht, Geburtstag feiert und es ereignet sich dann aber eben ein Mord und die Zuschauer sollen irgendwie herausfinden mit einer Telefonabstimmung, wer ist jetzt der Mörder, wir vermuten sie als den Mörder. Dass das mir teilweise ein bisschen so zu hemdsärmlich rübergekommen ist. Also das hätte ich mir teilweise auch ein bisschen atmosphärischer von der Bildsprache gewünscht. Mehr so ein bisschen kammerspielartiger, vielleicht auch ein filmischerer Stil noch. Und letztendlich auch, dass da mehr passiert. Also ich fand es teilweise so ein bisschen viel Gequatsche, viel Rumgestehe, viel Gequatsche. Also teilweise ziemlich zäh. Hatte seine Stellen, die recht zäh waren, fand ich.
Ja, aber das ist ja meistens so bei einem Krimi-Dinner oder bei anderen solchen spielerischen Sachen eben, wenn du sowas auch spielst, dann hast du ja meistens so ungefähr 60 Hinweiskarten, mit denen du was anfangen kannst. Mhm. Was ich zum Beispiel jetzt auch wieder doof fand, war die Unterteilung in Akt 2 und Takt 2.
Ja, Akt 2 oder und dann glaube ich 2.
Und dann noch Akt 3.
Ich weiß es. Und ja, Akt 3 gab es auch noch und sogar, glaube ich, sogar auch noch einen finalen Akt. Also ich glaube, es gab insgesamt war das so in drei oder vier Teile war es gesplittet letztendlich, ja.
Ja, und das hat man wahrscheinlich auch so gemacht, damit die Akteure vielleicht auch nicht vorspringen und vielleicht ein bisschen Dynamik reinbringen, sondern sehr lange am Drehbuch bleiben. Und das fand ich persönlich auch noch schade. Und was man sagen muss, wenn wir jetzt, ich glaube mal, also ich glaube, wir können spoilern. Also es war so, dass... ja, ich glaube jetzt nicht, dass es nochmal in die ARD-Mediathek geht, aber es war auf jeden Fall so, dass es ja, eigentlich...
Komm raus.
Nein. Wir haben das Hauptproblem, wie bei vielen Krimi-Dinner, die du auch zusammenspielen kannst, dass eigentlich das Ergebnis ziemlich gewürfelt ist. Du hast so ungefähr, du hast so fünf Figuren oder du hast immer bei so Krimi-Dinners drei, vier Figuren, wo du sagen kannst, oh, die könnten es alle gewesen sein und dann sollst du drei, vier Punkte miteinander verbinden und da heißt es, ja, genau wegen genau dem war er das.
Ja, grundsätzlich war das so, also es hatte natürlich so diesen Mechanismus, zum Schluss dann, wir gucken nochmal auf die und die Szene, daran kann man, machen wir es fest, so haben wir es gebaut, dass der und der Täter ist. Aber letztendlich hätte es theoretisch zum Beispiel auch Annette Frier in ihrer Figur sein können oder so, ja. Oder Max Giermann in seiner Figur. Da hätte es jetzt dann auch nicht mehr viel mehr gebraucht, um das so zu bauen und das dann praktisch als das entscheidende Indiz zu werten. Ja, das war tatsächlich, hat es so ein bisschen teilweise beliebig gewirkt.
Das ist einfach ein
also,
Punkt, den ich da extrem schade fand.
Ja, fand ich auch schade. Ich hätte mir es vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen raffinierter gewünscht. Also das ist so von dem Fall, also ganz grundsätzlich fand ich den Fall gar nicht schlecht angelegt. Also da gab es durchaus interessante Wendungen, aber insgesamt so vom Endeindruck hätte ich es mir teilweise noch ein bisschen raffinierter gewünscht, dass es noch ein bisschen so ein bisschen überraschender vielleicht noch konstruiert worden wäre und wo man so noch einen stärkeren Aha-Moment hatte. Also dass ich wirklich so das Gefühl hätte, ich fieber über die gesamte Dauer mit und irgendwann habe ich so selber meine kleinen Aha-Momente und ich bin dann gespannt, ob die sich bewahrheiten oder ob ich mich vielleicht doch täusche und so. Also so dieses dann auch wirklich mitfiebern und so diese Selbstüberprüfung hat bei mir leider nicht so stattgefunden, zumindest nicht in der Intensität, die ich mir vielleicht im Optimalfall vorgestellt hätte. Dafür gab es dann auch zu viele Längen, was ich zum Beispiel auch schade fand. Es wurde ja gesagt, dass die nicht wissen, die anderen Schauspieler wissen nicht, wer ist dann der Mörder letztendlich. Nur halt der Mörder selbst. Grundsätzlich glaube ich, dass zumindest auch die Person, die dann letztendlich umgebracht wurde, ja vorher auch schon Bescheid wusste, weil zum Beispiel die Person, die jetzt umgebracht wurde, da lief dann auch Schaum aus dem Mund, so eine weiße Flüssigkeit, wo man zumindest nach meinem Ermessen, ich kann mich täuschen, aber ich kann es mir nicht anders erklären, dass vorher auch drapiert worden sein muss, ja. Weil diese weiße Flüssigkeit, das ist ja jetzt nichts, was an sich aus dem Mund rausläuft, sondern das war etwas, was künstlich hergestellt wurde. Das heißt, die Person wusste auch, dass sie die Person ist, die stirbt. Das heißt, sie wusste auch schon mal, dass sie selber nicht der Mörder oder die Mörderin ist. Und ich glaube, letztendlich hat das für mich alles doch schon sehr routiniert gewirkt, obwohl es natürlich ja durchaus wahrscheinlich Improvisationsmomente gab, aber für mich wirkte es eigentlich, ist so diese Improvisations, dieser Reiz der Improvisation, wie er zum Beispiel früher auch bei Schillerstraße war, wo du dann auch die Ansagen auf das Ohr bekommen hast, ne? Wo dann zum Beispiel, wie hieß sie, Maike Titz zum Schluss und am Anfang war es Georg Uecker, dann gesagt hat, mach jetzt das und das und du musst dann gucken, schafft es der Schauspieler, die Schauspielerin spontan auf diese Forderung zu reagieren? Wie setzt du sie um? Findest du das überzeugend? Das hat da doch irgendwie so ein bisschen gefehlt. Also ich finde, dieser Reiz der Improvisation, der hätte auf mich noch stärker rüberkommen können. Ich finde, das hätte man noch schärfer machen können von der Konstellation der Improvisation, dass man zum Beispiel wirklich gesagt hätte, zum Beispiel jetzt, sagen wir mal jetzt zu Max Giermann, jetzt mal rein theoretisch angenommen, er wäre als der Mörder angelegt worden. Du, Max, du bist jetzt der Mörder. Also lass dir jetzt mal einfallen, wie bringst du den um? Perform das jetzt mal. Und Max Giermann weiß das vorher nicht und muss dann praktisch diesen Mord, ohne dass er es vorher selber gewusst hätte, umsetzen. Weißt du, sowas hätte ich spannend gefunden, aber so hat das da ja nicht stattgefunden. Und leider ich weiß es jetzt nicht, ob es so war, ich will auch nichts unterstellen, hat es auf mich so ein bisschen doch gewirkt, als ob es da schon mal so eine Generalprobe gab, wo sie das alles schon mal irgendwie durchgespielt haben. Also auf mich hat es irgendwie sehr routiniert teilweise doch runtergespielt gewirkt. Also,
das ist Fernsehen.
Ja, also es kann natürlich sein, also es war natürlich insofern von Jan-Josef Liefers, ne, der ja dann diesen Butler, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, gespielt hat, der da und auch von Bill Kaulitz, also die beiden waren ja praktisch als Außenstehende im Feld, die das Ganze eben so in diese Bahn gelenkt haben. Und die waren ja auch sehr bemüht, wie du schon gesagt hast, das selber so stark in diese Bahn zu lenken. Deswegen kann das auch sein, dass der Eindruck daraus entstanden ist, von dieser fehlenden Spontanität, also wie gesagt, diese Fallhöhe der Spontanität und das alles so ein bisschen mehr rauszukitzeln und das alles noch stärker irgendwie so aufzubauen, hätte ich mir noch stärker vorstellen können, und ich bin grundsätzlich dafür, dass sie sowas vielleicht nochmal machen, aber da würde ich dann praktisch noch mehr und noch klarer auf Improvisationsmomente tatsächlich setzen.
Da muss ich dir zum Teil widersprechen. Mein Hauptproblem ist halt einfach, dass du von 20.15 Uhr bis gefühlt 22.15 Uhr diese Abfolge von wir müssen das jetzt spielen und da verändert sich kaum was, bis auf den einen Anfangsmord zwischendrin, ist da eigentlich jetzt wenig passiert, außer Gelaber.
Genau, ja. Ja, richtig,
da und hast du recht. Und wenn man das macht, dann sollte man vielleicht künftig gucken, dass man vielleicht 85 Minuten labert, dann das große Finale 5 Minuten. Aber ich habe so das Gefühl, man wollte unbedingt die Tagesthemen auf 22.45 Uhr haben, damit dann, das klingt jetzt blöd, aber dass man um 23.10 Uhr den Amsterdam-Krimi senden kann. Und da fehlt mir manchmal so ein bisschen von der ARD noch so ein Format am Abend, so eine vielleicht 3:09, wo du dann am Ende auch mal drauf eingehen kannst, weil du hast immer so das Gefühl, ja, bis 23 Uhr müssen wir jetzt im ersten senden, dann haben wir es geschafft, dann können wir jetzt die Füße hochlegen, dann werden die Gehsteige hochgeklappt.
Ja, mag sein. Also ich finde auch, dass die Sendung zu lang angelegt war. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass es definitiv kürzer gewesen wäre. Also ich hätte mir tatsächlich vorstellen können, dass es einfach eine halbe Stunde kürzer gewesen wäre, weil es gab für mich
oder man teilt es doch einfach. Du hättest ja danach noch den Studioteil mit Jesse Wellmer senden können.
Aber das jetzt dann noch zwischenrein, mehr aufzuschieben, ich glaube, das hätte vom Spannungsaufbau, das hätte es ja noch mehr zerpflückt. Also ich glaube, das hätte
Nein, ich meine doch danach. Also danach. Dass man sich danach mit den Darstellern und mit den Leuten im Studio noch unterhält, weil immer dieses zwischenrein geschoben, sondern wirklich zu sagen, wir machen das Ding jetzt, bis 22 Uhr ist es fertig erzählt, dann kommen die Tagesthemen und dann wird um 22.30 Uhr setzen wir uns gemütlich eine Stunde oder eineinhalb Stunden hin und schauen, was der Abend noch so bringt.
Ach so, nee, aber so hätte ich, also ich hätte das nicht dann nochmal unterbrochen vor den Tagesthemen und dann nochmal fortgesetzt, das meine ich ja. Also ich glaube, dass das dem Grundspannungsbogen nichts getaugt hätte, also oder dass es den nicht verbessert hätte. Also das, da hätte ich dann jetzt dann nicht nochmal extra dran gewartet und mir dann nochmal Nachrichten angeguckt und dann irgendwie dann nochmal die Auflösung. Also ich fand es auch gar nicht
Auflösung so schlecht. Die Auflösung hätte ich ja schon davor gesendet. Ich rede weiterhin davon, dass ich den Studioteil ohne Auflösung, sondern einfach, wir machen nochmal Nachklapp, die After Hour, was es auch bei Let's Dance und was es bei The Masked Singer gibt,
ach so,
dass du das einfach abtrennst von dem Hauptteil und dass du dann entspannt nochmal, dass der Zuschauer, der nochmal, der jetzt nicht unbedingt um 22.45 Uhr ins Bett geht, sondern der dann da sitzt und sagt, okay, ich höre mir das Gelaber jetzt nochmal eine Stunde lang an, weil ich da ein bisschen wie so radiomäßig unterhalten werden möchte. Weil, wie gesagt, bei der ARD ist ja sonst um 23.10 Uhr ist ja Feierabend, während andere Sender wie das ZDF mit dem aktuellen Sportstudio bis 1 Uhr senden.
Ja, man hätte vielleicht nochmal mit bestimmten Abläufen experimentieren können, ja. Grundsätzlich stimme ich dir zu, dass es zu lange Sequenzen gab, wo einfach gestanden wurde und geredet wurde. Und gerade bei einem Samstagabend, wo du das guckst, irgendwie um unterhalten zu werden, hätte ich mir wirklich auch noch mehr Action gewünscht, ja. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass das Ganze aktionsreicher gewesen wäre, vielleicht auch mit mehr Ortswechseln und so. Gerade in der ersten Stunde ist das doch deutlich ins Gewicht gefallen. ich finde, dass es tatsächlich bei mir dann nach hinten raus noch ein bisschen was rausgeholt hat, wirklich.
Weil, das wäre cool gewesen, wenn du das zum Beispiel im Theater gemacht hättest, weil da kannst du die Bühne so toll drehen oder du machst irgendwie, schiebst
ja, alles sowas, zur Seite, ne, dass man mal und dann die Bühne kommt dreht.
Was vor.
Ach, ja, Gott. Gut. Insofern haben sie dann nochmal was eingelöst, dass sie dann ja diesen Aufzug praktisch eingeführt haben hinter dieser Wand, ne? Und haben dann praktisch nochmal die Bühne erweitert und haben nochmal einen neuen Raum bespielt, der dann halt auch zumindest in Simulation beweglich war, also nach unten gefahren ist. Ich fand es dann auch gut, wo sich das insoweit zugespitzt hat, dass man dann zum Beispiel mal nach Jasna Fritzi Bauer nach draußen geschaltet hat, die ja eine Polizistin gespielt hat, die auf dem Weg ist, aber nicht durchkommt, weil eine Lawine den Weg versperrt. Das fand ich gut. Da hat man so ein bisschen einen Impuls gesetzt, so von außen, und auch irgendwie so einen zeitlichen Wettlauf damit etabliert. Das fand ich gut. Dann fand ich auch gut, wie man dann eingeführt hat, diese Geräusche und dass es hinten blitzt und irgendwie man hört es rummeln, irgendwie, also diese Lawine, und dann kommen diese Quietschgeräusche und so. Und man hat irgendwie gemerkt, irgendwie ist da was im Busch, ne? Haben sie ja auch immer gesagt, so, da ist was im Busch. Man weiß nicht genau, wo kommt das her, und man hat irgendwie im Hinterkopf, da gab es ja diese Gestalt, die man nur von hinten gesehen hat, die irgendwie diesen Mantel getragen hat, also irgendeine unbekannte, gruselige Gestalt, die man nicht genau identifizieren konnte, die da irgendwie in der Peripherie noch lauert. Das haben sie gut etabliert am Anfang, und da konnte man dann wieder mit andocken. Und dann dachte man, irgendwie ist da noch eine äußere Gefahr. Also dieses Etablieren und dieses weitere Einführen dieser äußeren Gefahr, die sich dann zuzieht, das hat mich dann praktisch wieder mehr an die Sendung gebunden, dann in der zweiten Stunde. Da hätte ich einfach gehofft, dass das früher kommt und dass das vorher irgendwie auch schon ein bisschen dynamischer ist. Und dann hat mir das auch ganz gut gefallen, wie sie dann im Aufzug waren und runtergefahren sind. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das, Achtung, Spoiler, also Leute, ja, dass das dann die Ex-Frau war, die von Andrea Sawatzki gespielt wurde, die sich da eingeschlichen hat. Das fand ich dann wieder ganz gut, und tatsächlich auch so diese, wo die dann runtergefahren sind mit dem Aufzug, und da habe ich dann auch wirklich mitgefiebert. Also da gab es dann wieder eine stärkere Phase, und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass so diese Spannung hätte über den ganzen Abend noch ein bisschen besser gehalten worden wäre. Also es gibt definitiv für mich eine Grundbase, wo sie drauf aufbauen können und wo ich auch das nicht schlecht fände, wenn sie das nochmal wiederholen, aber ich glaube, die müssen den Thrill, also wirklich so diesen Thrill, und dann wirklich auch, es ist live und da können unerwartete Dinge passieren, weil dieses Improvisationsaspekt noch mehr im Mittelpunkt steht. Ich glaube, da könnten sie noch mehr mit rausholen. Also, ja.
Ja, ich bleibe dabei. Ich würde mich freuen, wenn es da nächstes Jahr nochmal eine Neuauflage gäbe, wenn man ein bisschen unsere Punkte vielleicht da mal analysieren könnte. Und angesichts von fast 4 Millionen Zuschauern und auch Meister bei den werberelevanten 14- bis 49-Jährigen hat man ja,
Für eine
ordentliche Quote gesorgt.
Ja, definitiv.
Und damit würde ich fast sagen, sind wir auch wieder am heutigen Ende. Und dann würde ich sagen, hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder und dann zu einem Thema, das wird euch alle von den Stühlen reißen oder auch nicht.
Oder vielleicht machen wir auch einfach nur gar nichts und wir schnarchen einfach nächste Woche im Podcast.
Genau. Bis dann. Ja. Ciao.
Okay, bis dann. Tschüss.